Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Fidelity-Podcasts, ganz schön viel inzwischen, mit mir, Frank Lechtenberg, und Carsten Barnbeck, meinem Chefredakteur. Und wir haben einen Gast heute zugeschaltet, direkt aus seiner Heimat, Dirk Räke von Transrotor. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen, so wie Avi?
Vor 2 Wochen in Wien, ne? So, genau, da war was, kommt mir schon so vor, als wäre es ein halbes Jahr her irgendwie, aber so, es war vor 2 Wochen, ja.
Es ist tatsächlich vor 2 Wochen auf der High End gewesen, die ja das erste Mal dieses Jahr in Wien stattgefunden hat, der ganz große Klopper, also die Neuheit des Jahres. Und ja, ich würde jetzt von dir einfach gerne mal wissen, wie hat es dir gefallen?
Ja, also ich schließe mich da, glaube ich, soweit ich das gehört habe, der ganzen Branche an. Wir waren hochzufrieden mit der Messe. Es hat, ich traue mich kaum, das zu sagen, es hat alles geklappt. So von Anlieferung bis Abholung und vor allem war die Messe wirklich, also ich habe vorher schon gesagt, das wird gut und alle werden kommen. Es gab ja vorher so Unkenrufe, da kommt keiner hin, das ist ja nicht in Deutschland, es ist ja eine Grenze dazwischen, was anscheinend viele vorher abgehalten hatte. Und dann waren aber alle da und es war voll und es hat Spaß gemacht und das Gebäude ist ein absoluter Gewinn. Ich habe das ja eben noch mit meinem Vater darüber unterhalten, gesagt, das ist so ein Schritt wie von damals, wer das noch kennt, aus Grafenbruch, aus Frankfurt, also nach München. So fühlt sich das jetzt an. Also man, wenn man jetzt an das MOC und die kaputten Böden und die halb funktionierenden Fahrstühle zurückdenkt und solche Sachen, das ist einfach eine ganz andere Nummer jetzt da in Wien.
Wie sieht denn das logistisch aus? Gibt es da große Unterschiede gegenüber dem MOC in München? Also wie sieht das für dich als Hersteller aus, wenn man da anrückt und sagt, so, wir sind jetzt in der Tiefgarage des Austria Center Vienna, heißt es, glaube ich, ne? ACV, ganz genau.
Genau.
Was passiert da?
Ja, also das war tatsächlich ein großer Unterschied und auch, also zumindest für uns so die größte Herausforderung, das Logistische drumherum. Wir sind ja sonst immer mit geliehenem LKW hier von Bergisch Gladbach nach München gefahren, haben selber ausgeladen und auch hinterher wieder selber mit dem LKW, wann wir wollten, in die Garage gefahren und selber eingeladen. Das ging auch alles immer unheimlich schnell und gut. Und dieses Mal nach Wien war das halt zu weit. Das sind an die 1000 Kilometer von hier und da konnten wir nicht selber, also wollte ich meinen Kollegen dann auch nicht zumuten, 2 Tage lang im geliehenen LKW zu sitzen und hinterher 2 Tage zurück und zwischendurch die Messe. Also war das Ganze mit Spedition gemacht und wir sind hingeflogen. Ein Kollege ist an 2 Tagen mit dem VW-Bus runtergefahren. Das war also ganz anders. Also wir hatten das jetzt zum ersten Mal, dass wir dann morgens am Aufbautag auf den Messestand kamen und da dann erfreulicherweise sehr pünktlich die Paletten angeliefert wurden und wir dann aufgebaut haben. Auf der einen Seite natürlich praktischer, weil wir nicht mit Hubwagen durchs Haus laufen mussten. Aber auf der anderen Seite natürlich, also vor allem für die Organisierenden, die Frau Steider und mich doch wesentlich aufregender, ob es dann auch alles klappt. Und nicht zuletzt dann auch, das ist ja kein Geheimnis, auch ein bisschen teurer das Ganze. Dann
ja, das kann ich mir vorstellen bei dem ganzen logistischen Background, den man da hat. Das haben wir von verschiedenen Ausstellern gehört, dass das natürlich auch ein paar Euro kostet, da die Inhouse-Logistik in Anspruch zu nehmen. Aber es muss sich wohl am Ende in Grenzen gehalten haben, ne?
Ja, es war jetzt nicht so schlimm wie, also es war nicht so günstig, wie die Speditionen vorher versprochen haben, aber beileibe nicht so teuer, wie manche Leute im Vorfeld behauptet haben, sagen wir es mal so.
Was mich interessieren würde, was sagst du zum Publikum? Wir haben uns ja jetzt an den Fachbesuchertagen getroffen, da muss ich von meiner Warte aus sagen, war alles wie erwartet.
Ja, wie du sagst, also die Fachbesuchertage waren im Grunde so wie immer, so, was auch viele gewundert hat, weil auch viele Händler aus, also Fachhändler, HiFi-Händler aus Deutschland doch dann auf der Messe waren. Also da waren viele vorher, was ich auch komplett verstehen kann, etwas kritisch der ganzen Sache gegenüber aufgestellt, weil es ja tatsächlich nicht der deutsche Markt ist, sondern in Österreich und klar gibt es da Konflikte. Es waren aber so viele da, dass auch unsere deutschen Außendienstkollegen komplett zufrieden war mit dem Ergebnis. Also das war, von daher war es erfreulicherweise, unerwarteterweise so wie sonst auch. Auch die Kunden aus dem Ausland waren alle da und auch alle sehr erfreut darüber, dass es in Wien ist, weil viele haben das dann mit einem kleinen Urlaub verbunden und Opernbesuch und Konzertbesuch und Kutschenfahrt, je nach Gusto. Und das war schön. Die Tage Samstag, Sonntag waren dann ziemlich anders, also wesentlich internationaler vom Publikum her. Also es waren die HiFi-Fans da, die waren auch genauso begeistert wie sonst, aber doch ziemlich anders zusammengestellt. Also ich habe keine Zahlen gesehen, aber würde behaupten, dass doch weniger Leute aus Deutschland da waren, erheblich dafür viel mehr aus dem Ausland, aus Osteuropa, aber auch zum Beispiel aus der Türkei. Also ich habe so viele Fans aus der Türkei da getroffen, das hätte ich so nicht erwartet. Also schon anders zusammengesetzt, aber für uns genauso zufriedenstellend eigentlich.
Ja, Türkei, muss ich zugeben, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich muss auch gestehen, von meiner Warte aus ist uns, das ist mir erst auf der Rückfahrt gewahr geworden, als ich da mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, jetzt von München aus oder generell von Deutschland aus sieht man Wien natürlich so unten rechts am Rand liegend. Ja. Aber wenn man sich die Stadt mal ganz losgelöst von Ländergrenzen anschaut, sieht man, dass Bratislava, die Hauptstadt von der Slowakei? Ja, der Slowakei. Ich mach's immer falsch. Slowenien, Slowakei ist bei mir so ein Ding im Kopf. Die ist ja wirklich nur 40 Kilometer entfernt. Und ich glaube, keine 2 Stunden Autofahrt ist man dann auch schon wieder in Budapest. Und so weiter und so fort. Also da ist doch mehr umrum, als man denkt. Und der Einzugsbereich ist auf jeden Fall größer als der von München, muss man neidlos anerkennen.
Ja, eindeutig. Und ich glaube, der Flughafen ist auch besser zu erreichen und vor allem günstiger zu erreichen als München.
Der ist ganz nah, ja.
Also der ist ganz nah, also nicht, da gab es doch diesen schönen Ausspruch von Stoiber damals, also der über den Flughafen München, der quasi näher an die Stadt rückt. Das ist ja bis jetzt nicht passiert.
Genau. Nee, wäre mir nicht aufgefallen. Und,
ja, genau. Also sehr erfreulich. Ein paar Kunden und Transrotor-Freunde, die man eigentlich auf jeder Messe gesehen hatte, haben wir dann doch vermisst. Also wo man sich eigentlich jedes Jahr freut, die ja wieder auf der Messe zu treffen und drüber fachsimpelt, was man noch aufrüsten könnte am Plattenspiele. Die waren da nicht da. Aber so ist das eben.
Dass sich das Publikum insgesamt etwas wandelt, das war ja abzusehen. Was mich jetzt mal interessieren würde, so als du bist ja da als Aussteller wirklich an der vordersten Front oder als Herstellervertreter an der vordersten Front, wie siehst du die Gewichtung dieser Messen, was die Kommunikation mit Fachpublikum angeht und was die Kommunikation mit den Endverbrauchern angeht?
Ja, ein bisschen anders als andere aus der Branche sehe ich das. Also für uns ist das mindestens 50-50. Also es geht ja so um die High-End wäre eine B2B Messe und die sogenannten Publikumstage sind so dran gesteckt, sehe ich aber überhaupt nicht so. Dafür betreibt man auch eigentlich den ganzen Aufwand. Also für die Fans, die auf die Messe kommen, also die sind für uns mindestens so interessant wie die Fachbesucher. Also wir führen immer viele, das war jetzt nicht anders als in München, also viele Gespräche auch mit Transrotor-Kunden, die also schon fertig sind mit dem Plattenspieler sozusagen und sich einfach austauschen möchten und erfreulicherweise oft sagen, wie zufrieden sie sind und dass sie sich nach wie vor freuen, dass sie sich einen Transrotor gekauft haben. Und allgemein teilt sich das auf zwischen Leuten, die sich informieren, weil sie sich was Neues kaufen wollen oder auch, es gibt ja kaum eine Gelegenheit, und das war jetzt eindeutig besser noch als in München, große Anlagen zu hören und einfach die Begeisterung zu sehen. Also das nicht aus Interesse zu machen, dass man sich zu Hause was hinstellen möchte, sondern einfach mal ein bekanntes Stück auf so einer Anlage zu hören, die dann meinetwegen auch viele Millionen kostet. Das ist nicht nötig, sowas zu besitzen, aber es macht ja trotzdem Spaß, sich das anzugucken. Also so wie eine Formel-1-Rennen besuche, da denkt man ja auch nicht dran, ich kaufe mir auch mal so ein Auto. Genau. Ja, manche schon, aber es sind nicht so viele.
Muss man zugeben, die Showstopper-Qualitäten einiger Räume waren dieses Jahr wirklich sensationell. Also das hat schon wirklich andere Qualitäten da in Wien, weil das Gebäude einfach, es ist auch aufregend, sich da rumzutummeln, ein bisschen zu verirren und dabei immer wieder neue Sachen zu entdecken.
Ja, das fand ich auch von vielen Herstellern absolut beeindruckend, was da für ein Aufwand getrieben wurde. Auch akustisch wurde ja teilweise Raum in Raum gebaut. Und das Schöne an der Messe in Wien ist ja, man hat jetzt nicht nur die Räume und davor ist ein vollbesetzter Gang, auf dem schlechte Luft ist. Man hatte jetzt die Möglichkeit, auch vor den eigentlichen Hörraum noch wie so Art Lounges aufzubauen und Informationsmöglichkeiten. Das ist ja ein Riesenvorteil von dem ACV, dass dafür eben Platz ist. Also man hat jetzt gar nicht dieses Gefühl wie in München. Man quetscht sich durch den Gang und mit ein bisschen Glück kommt man auch in so einen Vorraum rein, sondern man steht vor dem Vorführraum und kann sich ja, während man wartet, dass man reinkommt, noch informieren oder mit den Kollegen am Stand unterhalten. Das ist schon, fand ich schon ziemlich ein Gewinn in der kurzen Zeit, in der ich auch mal rumgeguckt habe.
Ja, wovon viele Aussteller gar nicht so viel Gebrauch gemacht haben bis jetzt, weil alle irgendwie, also in Gesprächen, die ich geführt habe, habe ich immer irgendwie rausgehört, dass man noch die Feuerwehr in Münchner MOC im Hinterkopf hatte, was die vor der eigenen Tür Aktionen angeht. Das war da nämlich vor allem in den engen Fluren strengstens untersagt, irgendwelche Aufsteller oder Banner hinzustellen. Deswegen auch viele Räume nicht so auf den ersten Blick zu entdecken waren. Aber das sind Kinderkrankheiten, das wird im nächsten Jahr schon wieder völlig anders aussehen, glaube ich, jetzt wo alle wissen, dass es geht.
Ja, ich denke auch, da muss man sich so rantasten. Also einige hier Beispiel, es haben ja Gauda zusammen mit Acoustic Arts ausgestellt, ja. Erfreulicherweise ja auch einen großen Plattenspieler von uns benutzt. Also sie hatten gefragt, ob wir was ausleihen möchten, habe ich ja gesagt. Und die haben es genau richtig gemacht, fand ich. Also da war ja richtig ein, eben wie gesagt, so ein Lounge-Business-Bereich, ja. Ein richtig großer Bereich, wo man sich richtig informieren konnte. Viele Kollegen vor Ort, also das war ein gutes Beispiel, wie das werden könnte, finde ich.
Ihr habt ja auch was Neues präsentiert. Neuen Plattenspieler gibt's von euch, habe ich gesehen, erfahren. Und ich glaube, ich habe selber auch 1-2 Fingerabdrücke darauf hinterlassen, weil ich natürlich an allem rumfummeln muss. Kannst du uns gerade 2 Sätze dazu sagen, worum es sich dabei handelt?
Also der heißt Scala, der neue Plattenspieler, ist bei uns angesiedelt, nicht im sogenannten Einsteigerbereich, also knapp darüber, basiert auf dem Transrotor Max, den es schon eine Zeit lang gibt, aber ist erweitert und zwar auf die Art, dass er von vornherein dafür ausgelegt ist, dass man ihn später mit einem zweiten Tonarm oder anderem aufrüsten kann. Also der hat von vornherein 2 Tonarmbasen, die sich wie bei vielen Modellen von uns eben einstellen, also stufenlos einstellen lassen von 9 bis 12 Zoll. Also man, wenn man sie auf einen 12 Zoll Arm aufrüsten möchte, muss man nicht eine neue Tonarmbasis kaufen, sondern kann einfach die Basis verschieben. Das sitzt auf so einem Schlitten. Von vornherein mit 2 solcher Basen ausgestattet, dass es also keine böse Überraschung gibt, wenn man sich einen zweiten Tonarm zulegt oder ein altes Sammlerstück, was man noch hat oder erbt oder wie auch immer, noch aufbauen möchte, kann man also ohne große Kosten und ohne großen technischen Aufwand, also das Gerät muss dann nicht zu uns oder nicht zum Händler, den zweiten Tonarm aufbauen und ist auch von vornherein ausgestattet mit einem, also einem Halter fürs Auflagegewicht. Wenn man sich die Fotos in den Messeberichten anguckt, sieht man das dann ganz schön gelöst und einer Plattenbürste, also so ein Mitlaufbesen heißt es bei uns. Und dann, was technisch neu ist, solche Geräte stehen ja oft nicht in dem Preisbereich, nicht auf teuren, ausgefuchsten Hi-Fi-Racks. Wenn man einen teuren Plattenspieler hat, dann geht man davon aus, ich brauche eine gute Basis dafür und ein gutes Rack. Das hat man bei diesen Anlagen meistens. Solche Geräte stehen aber auch mal auf dem Sideboard oder wie wir das auf der Messe haben, auf so einem USM-Rack oder ähnlichen. Also haben wir uns überlegt, dass wir mal Füße bauen, die Dämpfungselemente eingebaut haben.
Ja.
Und zwar ohne Voodoo, ohne Zauberei. Das sind so, gibt es in der Industrie mittlerweile unheimlich gut, Silikonen, also eine spezielle Silikonmischung, Dämpfungselemente, die eben so Trittschall und so niederfrequente Schwingungen wirklich hervorragend rausnehmen aus dem Ganzen.
Ja.
Das sind so die Features. Es gibt zu beschreiben, wie es aussieht, fällt mir etwas schwer im Podcast.
Ja, das ist kein, also ich kann dazu sagen, ich fand ihn, ich wusste erst überhaupt nicht, was ich vor mir habe, weil er hat ja, vielleicht kurz zur Erklärung für die Zuhörer, die jetzt noch keine Messefotos gesehen haben, in Klammern auf der Fidelity-Homepage gäbe es eine schöne Messe-Nachlese. Das wollte ich nur gerade mal so am Rand erwähnt haben.
Ganz subtil.
Das sind so 2 geschwungene Wangen, die ihr da angebracht habt, die im Grunde genommen erstmal so aussehen, als hätte der Plattenspieler riesige Griffe rechts und links. Ich muss gestehen, ich habe im ersten Moment gar nicht kapiert, was ich da sehe, aber die lassen sich dann rausziehen. Ich glaube, die lassen sich einfach um einige Zentimeter nach außen und nach innen bringen und dadurch hat man die Tonarmlängenskalierung, gell? Wenn ich das Konzept richtig verstanden habe.
Ja, ganz genau so. Ganz genau. Also die Tonarmbasen sind so länglich, ähnlich wie beim Rondino, den wir haben, und sitzen eben auf zwei dicken Stangen und man kann von unten Schrauben lösen und die auf diesem Schlitten eben nach außen und innen schieben. Also ganz einfach einzustellen. Man muss also nicht wenn man den Abstand von Tonarm genau einstellen möchte, nicht an der Tonarmbasis rumfummeln, sage ich mal, sondern kann einfach die Leere auflegen und es verschieben, bis es an der richtigen Stelle ist.
Ihr habt euch ja schon immer viel Gedanken gemacht, auch über die Motorisierung, über die Stromversorgung. Wie sieht's bei dem neuen Modell aus? Womit startet dieses Produkt?
Ja, also rein theoretisch kann man, wenn man sparen möchte und anfangen möchte, den mit einem ganz einfachen Wandnetzteil betreiben auch und dann den Riemen umlegen auf dem Motor an der Riemenscheibe für 33 und 45. Es ist aber so, dass die meisten Transrotor-Kunden direkt eins der besseren Netzteile mitbestellen, weil das halt dann doch die Qualität erstaunlichem Maße steigert. Also sprich, man würde dann in dem Fall, weil es auch optisch eben schön passt, mit dem Konstant 1 anfangen und kann aber gilt ja für alle Transrotor-Plattenspieler eigentlich, dass man die Netzteile alle untereinander tauschen kann. Also die Motoren haben alle den gleichen Anschluss, also man kann dann schrittweise aufrüsten bis zum Konstant FMD, wenn man möchte.
Beim Scala habt ihr jetzt quasi dieses Feature für die zwei sehr flexibel nutzbaren Tonarmbasen mit drin. Wir haben jetzt über die Motorsteuerung gesprochen. Wo siehst du denn auch noch Entwicklungspotenzial im Schallplattenbau? Weil ich meine, die Grundlagen sind schon lange bekannt. Ihr seid seit 71 im Geschäft, also ihr wisst auch, wovon ihr sprecht. Habt ihr so eine Vision, wo vielleicht, wenn du es verraten möchtest, wo es noch hingehen kann oder wo man noch Stellschrauben hat, gerade bei diesem schon ziemlich ausgereiften Produkt?
Ja, ist richtig. Das ist im Grunde ausgereift. Ich habe das neulich mal in einem Gespräch verglichen mit dem Fahrrad. So, also das Fahrrad ist eigentlich auch ein komplett fertiges Produkt seit, 100 Jahren oder so. Und es ist ja aber so, die technische Entwicklung in allem geht einfach weiter und wird besser. Also es gibt neue Materialien, andere Materialien, Zusammenstellung, die Bearbeitung wird immer präziser und immer exakter, Motortechnik wird immer besser und so kann man eben an allen Ecken und Enden immer bessere Möglichkeiten finden, das Ganze immer weiter zu verbessern. Es ist jetzt nicht so, dass man kommt jetzt auf einmal drauf, es gibt ja Riemenantrieb, das ist ja toll, dann kann man ja die Vibrationen vom Teller fernhalten. Also solche großen Innovationen ist bei einem im Grunde mechanischen Produkt wie einem Plattenspieler eigentlich nicht gegeben. Und was wir das Wort Philosophie ist immer so überbeansprucht, aber das, was wir so als Grundgedanken haben bei Transrotor ist ein bestehendes mechanisches Prinzip nehmen, was es teilweise ja seit tausenden Jahren dann schon gibt, also seit die Menschen Sachen bewegen, und das aber dann zu perfektionieren. Also anstatt irgendeine wilde Idee zu haben und für die Tellerlagerung oder Tonarmbedämpfung oder ähnliches und dann so lange an dieser neuen Idee rumzuarbeiten und um diese Idee drumherum zu arbeiten, damit diese eine Idee dann doch funktioniert. So, dann lieber ein bestehendes Prinzip nehmen und das perfektionieren, halte ich und von meinem Vater übernommen, also war es schon immer bei Transrotor so, dass wir meinen, dass das der bessere Weg ist.
Du hast jetzt gerade angesprochen, also Familienunternehmen ist es ja. Du bist da, ja, dein Leben lang gibt's die Firma. War das für dich von klein auf das Ding, wo du sagst, Papa, das will ich auch machen? Oder musstest du da erst reinwachsen? Weil, also eine emotionale Bindung hat man dir gerade schon im Gespräch ganz schön angehört. Also es ist da, du bist schon sehr Transrotor.
Ja, ist schon, ja klar, es ist aber, glaube ich, normal, wenn man da drin aufwachst. Ich vergleiche das immer mit so einem Bauernhof. Dann ist man da halt einfach, da ist das halt Thema. Und man redet auch über nicht viel anderes als über den Betrieb, weil das ist natürlich wichtig. Und gerade am Anfang war das natürlich auch erheblich spannend, bis sich das Ganze etabliert hat. Und so ist man da drin. Also ich erzähle oft an der Stelle, dass mein Vater hat mir oft so zum Einschlafen auch normale Geschichten erzählt, aber auch immer mal, wie ein Plattenspieler funktioniert, also wie ein Tonarm funktioniert und was die Nadel in der Rille macht und das da so schön ausgeschmückt mit irgendwelchen Roboter, Drachen und solchen Sachen. Also das war einfach immer Thema. So. Und dann, aber jetzt auf die konkrete Frage, es war nie ein Plan da, dass der Junge das irgendwann mal übernehmen soll, weil das hatte mein, jetzt wird es ein bisschen privat, aber kann man ja erzählen, mein Großvater immer mit meinem Vater vor, dass der Junge die Landmaschinenvertretung übernimmt. Mein Vater hatte da wirklich überhaupt keine Lust drauf, deswegen war da nie so, wurde nie so ein Druck oder irgendwelche Versprechungen da aufgebaut. Hab mich aber immer für guten Klang und vor allem für Musik interessiert, also von daher ist das schon mein, also ich bin ein kompletter Musikfachidiot, so in Hobby und Beruf.
Und da bist du hier genau richtig.
Also ich fühle mich wohl in dieser Runde. Genau. Und naja, und dann habe ich eben ein bisschen studiert und dann lange in einem Verlag gearbeitet. Und der Verlag war so ein Betrieb, der war so ähnlich aufgebaut wie Transrotor eigentlich. Habe ich auch viel gelernt. Also auch ein kleiner, ich will jetzt nicht sagen, wie das Dorf in Gallien, aber ein kleiner Betrieb, der auch so ähnliche Strukturen hatte wie wir, also ähnliche Größe und so weiter. Und dann ergab es sich einfach irgendwann, dass bei Transrotor das Exportgeschäft größer wurde. Also dass es nicht mehr, dass man nicht mehr dran vorbeikam, weil es so viele Kunden aus dem Ausland gab, die gefragt haben. Und dann bin ich da eingestiegen. So, ich am Anfang so aushilfsweise, weil ich also Englisch kann und mit E-Mails und solchen Dingen zurechtkam. Das war ja am Anfang noch neu. Und dann ging das von da einfach schrittweise immer weiter. Also wir hatten auch nie einen Punkt, wo gesagt wurde, so ab heute ist das alles auf dich übertragen und jetzt bist du und ich ziehe mich zurück. Das ging so wirklich, also auch so rückblickend, sehr organisch und langsam und natürlich vonstatten das Ganze. Also eigentlich ganz gut. Und ich glaube, wenn wir so einen Punkt gemacht hätten, ich höre den anderen Betrieben, funktioniert das auch mit der Nachfolge so, ich bin jetzt raus, jetzt machst du weiter, das hätte nicht gut gepasst zu uns, auch so als Menschen nicht.
Also im sprichwörtlichen Sinne reingewachsen.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Und dann dazu kommt ja dann auch, also ich fühle mich hier bei Transrotor, also sind ja viele Kollegen, sind über 30 Jahre hier in der Firma. Ja. Also wir haben auch Nachwuchsjüngere, die sich unheimlich engagieren hier, da sind wir auch stolz drauf. Aber ein Kollege ist halt seit 35 Jahren da und wenn man mal guckt, da war ich halt noch nicht so richtig erwachsen. Also das fühlt sich alles so für mich so und familiär und angenehm an. Ich habe dann da früher natürlich zu Schulzeiten auch immer so gejobbt, Netzteile zusammengeschraubt am Wochenende und solche Sachen. War immer auf den Messen mit, also sofern das dann in die Schulferien und Wochenendpläne reingepasst hat. Und ja, habe ich immer unheimlich genossen. Ich weiß noch, als Kind auf der Funkausstellung rumlaufen, Anfang der 80er, das war schon beeindruckend. Und dann ist man da drin, ne? So gedanklich.
Also das mit dem gallischen Dorf passt schon.
Ja, genau.
Ja. Euer Absatz hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie sehr auch der physische Markt an Tonträgern weiterlebt und belebt ist. Das sieht momentan von den Zahlen her, auch was die Umsätze angeht bei Schallplatten, dadurch, dass sie teurer geworden sind, sind die Umsätze auch höher gegangen. Also auf dem Papier erstmal schon mal ganz gut aus. So, jetzt haben wir fast jede Veröffentlichung auf Vinyl, aber Carsten und ich hatten auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, dass eben seitdem wir den Podcast machen, auch eine durchschnittliche Platte von 2 bis 24 Euro inzwischen bei 30 bis 35 Euro ist. Merkt ihr das in dem Sinn, dass vielleicht auch natürlich die Leute mit der Plattensammlung, die interessiert das schon ein Stück weit, wenn es um neue Platten geht, aber die haben halt ihre Sammlung und wollen die auch auf einem guten Plattenspieler hören. Aber merkt ihr das vielleicht auch im Nachwuchsbereich, dass es eben schwierig ist, Leute überhaupt dahin zu bringen, eine Sammlung zu starten, weil es eben doch schon teuer geworden ist?
Ja, nee, sehe ich eigentlich nicht so. Also die, weil das ist halt alles in dem Maße teurer geworden, darf man dabei nicht vergessen. Also es ist jetzt leider, gut, ja, ist es so, wie es ist, aber essen gehen oder Anziehsachen oder was weiß ich, ist ja alles teurer geworden. Was aber in dem Sinne vielleicht nicht so eine ganz richtige Erwartung ist, wo ich auch viel, wenn ich mich mit Schallplattensammlern oder auch Freunden unterhalte, ist diese Siebt- und Achtvermarktung vom selben Material. Also wenn Taylor Swift irgendwie das gleiche Album 7-mal rausbringt mit anderen Covern und kleinen Unterschieden, solche Sachen, das stößt, also das kommt nicht gut an. Und das ist halt schon mittlerweile auch im Schallplattenmarkt angekommen, diese Art von Marketing. So, also das ist keine gute Entwicklung. Ansonsten sind unsere, von dem, was ich aus Gesprächen mitgekriegt habe, haben wir tatsächlich viele Kunden, die wirklich große, also auch teilweise sehr große Sammlungen haben und sich damit beschäftigen. Und auf Plattenbörsen sind auch teuer geworden, ja, aber auch auf Flohmärkten oder eBay und mit Freunden tauschen und so weiter. Also dieses Plattensammeln ist schon ein Thema und das gilt auch für die jüngeren Transrotor-Freunde, die wir haben. Also viel Kontakt auch, also ich auch immer hören will, was ist, dass man so ein bisschen am Ball bleibt. Gut, die haben dann noch keinen Transrotor natürlich, weil es ist halt, es geht ab 3.500 Euro ungefähr los. Das kann man sich als Schüler nur im wirklich guten Fall leisten und das sind dann meistens auch keine Plattensammler. Egal. Aber das ist schon ein Thema. Also vor 2 Jahren zum Beispiel bei den Analogtagen waren 2 Jugendliche da, die so Instagram, ich habe gerade den Namen gerade nicht parat, die auf so Instagram-Kanäle haben. Und einer, der hatte noch nicht mal einen Plattenspieler und interessierte sich einfach so als wie so Kunstwerke. Also hört die Alben auf Spotify und kauft sich die Schallplatten und hält sie in die Kamera. Also es gibt unterschiedliche Arten, da ranzukommen. Aber es ist durchaus ein Interesse bei den jungen Leuten da. Also ich glaube, viele, die jetzt auch so Teenager sind, kennen vielleicht sogar eher Schallplatten als CDs. So einfach, weil Schallplatten ein bisschen so eine Modesache ist und die CD, zumindest im Moment, wer weiß, was danach kommt, aber ja sozusagen obsolet ist durch die digitalen Files, die ja genauso auf der CD auch ausgelesen werden. Man bitte mir das zu verzeihen, falls ich da jetzt was Falsches gesagt
habe. Nein, das spiegelt schon wirklich die Makrotrends wieder, würde ich auch so unterschreiben.
Eine Frage oder meine letzte Frage an dich ist, wir sprechen jetzt gerade auch über Plattenbörsen. Wie wichtig ist eine Plattenwaschmaschine?
Ist wichtig. So, ob es wichtig ist, dass die, dass es das teuerste Modell ist, weiß ich nicht, aber man kann, also wenn es jetzt um die Grobreinigung geht, wirklich, also Schallplatten vom Flohmarkt wieder auf fast Neuzustand bringen. Also das meiste, was man so kennt und was ja auch immer, wenn man mit Leuten unterhält, die sich nicht so auskennen. Das Knistern ist meistens einfach Dreck, was auf der Schallplatte drauf ist. Und dann lohnt sich so eine Maschine auf jeden Fall, würde ich sagen.
Zur Not ein gebrauchter Kercher.
Ein gebrauchter Kercher würde sogar wahrscheinlich auch funktionieren. Oder die hatte ich mir mal einfach spaßweise fast angeschafft. Die gibt es von verschiedenen, unter verschiedenen Namen. Also die Maschine, wo man die Platte dann so per Hand dreht und durch die Bürsten. Das ist auch schon... Ist auch schon gut, funktioniert aber auch, wenn man bei neuen Schallplatten, weil ist klar, ich meine, das sind Industriebetriebe und dann werden die Schallplatten natürlich nicht so behandelt, wie man es gerne hätte. Und oft ist also von vornherein ein bisschen Staub in der Schallplatte oder so Rückstände von den Plattenhüllen und Trennmittel, genau. Und dann lohnt sich das auch, um das Tonabnehmersystem zu schonen. Ne? Je nachdem, was man da hat, sind die ja dann doch auch ganz schön teuer und dann ist es schon gut, wenn man das ein bisschen von Dreck fernhält. An der Stelle würde ich gerne einfügen, noch einen kleinen Hinweis, was Reinigung von Tonabnehmersystemen betrifft. Wir haben in letzter Zeit immer mal Systeme zum Reparieren oder Austauschen bekommen, wo anscheinend mit hochaggressivem Nadelreiniger gearbeitet wurde, sodass der gesamte Nadelträger korrodiert und angefressen war. Deswegen so der Tipp an alle Schallplattenspieler, Benutzer. wenn man mit so flüssigen Nadelreinigern arbeitet, sehr sparsam und wirklich nur vorne am Diamanten damit arbeiten. Also da scheint es neue, sehr aggressive Varianten zu geben.
Okay.
Das hat man noch nicht am Schirm, glaube ich.
Ja, ist mir zum Glück noch nicht passiert, ja.
Nee, es ist mir wirklich aufgefallen, habe ich mir auch mit anderen Systemherstellern unterhalten, die das genauso beobachten, dass es immer mehr Systeme gibt, die wirklich kaputt gereinigt sind.
Dann wollen wir das mal nicht machen.
Ja, oder halt vorsichtig, also nicht ja, das ganze System einpinseln mit dem.
Also mechanische Nadelbürsten, sagst du, sind auch in Ordnung dann?
Ja,
du jetzt so ein Carbon.
Benutzt auch diese kleinen, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein und immer, also nicht nur von hinten nach vorne, erklärt sich von selber, aber auch gerade, also dass man nicht zur Seite bürstet, sondern gerade und wirklich vorsichtig und besser die Lesebrille rausholen, wenn man es nicht richtig sehen kann.
Da wiederum könnte ich eine ganze Menge zu erzählen.
Ja, ich kann auch nicht mehr ohne. Das ist leider so.
Ja, Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns in den Fidelity-Podcast zu kommen. Aus deiner Erfahrung, aus deinem Leben und aus der Entwicklung von Transrotor ein bisschen erzählt hast, aber auch aus der High-End-Erfahrung in Wien uns ein bisschen hast teilhaben lassen, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich Carsten hier gerade, wir können uns sehen über Bildschirm, das sei noch dazu gesagt für die, die uns als Podcast jetzt gerade draußen hören. Also Carsten macht auch ein sehr zufriedenes Gesicht gerade.
Ich? Ja.
Das ist schön. Ja, ich auch. Also das war ein sehr nettes Gespräch. Dankeschön.
Dann vielen Dank, Dirk Räke von Transrotor, und natürlich auch Bilder von euch gibt's bei uns auf der Fidelity Homepage zu sehen, wie es in Wien aussah, und sicherlich auch noch den ein oder anderen Link, weil wir hatten ja auch schon mal das ein oder andere Gerät von euch beschrieben. Das findet man natürlich dann auch bei uns auf der Homepage. Vielen Dank, Dirk.
Vielen Dank. Bis bald.
Ich danke auch.
Ja, ein schönes Gespräch mit Dirk Räke von Transrotor. Ich habe ein paar Sachen erfahren, die ich vorher noch nicht so wusste. Finde ein schöner Einblick in die Firmengeschichte. Wir sollten aber jetzt, apropos Einblick, super Überleitung, in unser aktuelles App gucken. Also das wäre vielleicht eine schöne Geschichte, und dann kommen wir auch auf den grünen Zweig, Schrägstrich, und noch eine Überleitung aufs grüne Cover. Die Fidelity 86. Also da ist alles im grünen Bereich, bis auf der untere, das untere Drittel, da ist orange. Das heißt, unser Titelthema, was ist es?
Alters und Lange heißt die Marke.
Ja.
Und wahrscheinlich wird es vielen so gehen, die gelegentlich auf Messen gehen, also auf diese kleinen Hotelmessen und Shows. Da waren die hier und da schon mal vertreten. Die werden darüber gestolpert sein. Weil
auf den Norddeutschen habe ich sie nämlich gesehen.
Auf den Norddeutschen zum Beispiel oder in Moers auf der AAA-Veranstaltung. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, in München, auf den Münchner HiFi-Tagen sind sie auch gewesen. Und eigentlich bleibt man immer an den Geräten hängen, weil das sind bunte Vögel. Einer der Mitarbeiter von Alters und Lange ist ein Youngtimer, Oldtimer-Fan. Und die Farbtöne der Geräte sind von den Autos inspiriert. Was man übrigens in dieser Ausgabe auch im Editorial sehen kann. Da habe ich mal so ein Auto exemplarisch abgebildet.
Also, war es ein Ford? Ich glaube, ein Ford hast du da, ne? Irgendwie einen alten?
Ich glaube, das ist ein alter Ford, aber ich würde mich jetzt nicht trauen, den Typ zu sagen, weil für mich sehen alle Fords gleich aus.
Oh, das ist
Taunus oder irgend sowas in der Richtung. Also die Autos aus dieser Generation meine ich. Ja, danke.
Genau.
Und der Hintergrund dieses Herstellers, also es ist tatsächlich, muss ich dem Autoren vorwerfen, die Geschichte ist ein wenig abgeglitten, weil normalerweise sollte das ein Test des Kopfhörerverstärkers / Vorstufe Headman werden. Aber der fand die ganze Hintergrundgeschichte den Werdegang des Herstellers so spannend, dass es im Grunde genommen ein verstecktes, getarntes Firmenporträt geworden ist. Weil die kommen nämlich aus der Bauteilebranche und wissen ganz genau, worauf es ankommt.
Und wir sprechen gute Bauteile, das müssen wir nochmal sagen, es ist ein Kopfhörerverstärker, ne? Und Vorverstärker.
Es ist ein Kopfhörer, also er versteht sich selbst als Kopfhörerverstärker, der allerdings als explizit auch als Vorstufe verwendbar ist. Es gibt da so ein paar Zusatzfeatures, also man kann ihn größer kaufen, dann ist ein Equalizer mit an Bord. Das sind alles Funktionen, die sind für das bessere Kopfhörerhören gedacht. Aber die Funktion als Vorstufe wird dadurch nicht beeinträchtigt, weil was man bei einer Vorstufe braucht, ist laut, leise und ein Quellenumschalter. Und das kann das Gerät sehr, sehr gut. Und die Verarbeitung ist, um es mal flapsig zu sagen, Schmackofatz. Also die Geräte sehen voll aus, sondern da ist wirklich jedes Detail, jedes Bauteil im Inneren ist der Oberhammer. Und das gilt übrigens gleichermaßen für das zweite Gerät der Herrschaften. Das ist ein Fotovorverstärker. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie der Name ist.
Aber gleicher Formfaktor. Also wir haben so diese etwas längliche Brikettform.
Genau.
Die ja auch britische Hersteller in der Vergangenheit immer wieder ganz gerne zitiert haben und genutzt haben.
Ja.
Ich finde hier, du siehst einfach diese, ja, die Grundqualität auch alleine im Gehäuse. Die Qualität des Lacks, die Qualität der Bedienelemente, das ist schon alles sehr hochwertig und langlebig gemacht. Das hat mich auch, bevor ich dann da mal reingehört habe auf der Messe, tatsächlich dahin gezogen, weil ich gesehen habe, was erstmal natürlich die Farbe fällt auf, aber was sind das für ein geiles Teil? Was können die? Was machen die? Und so bin ich drauf gekommen. Insofern ist das, was der Kollege gemacht hat, also eher auch nochmal über diese Firma zu schreiben, glaube ich, der richtige Ansatz, um das Gerät zu erklären und zu verstehen.
Das war jetzt auch ich habe mich sehr für die Geschichte gefreut. Das ist super spannend zu lesen und das sind auch einfach sehr spannende Leute, die hinter den Geräten stehen.
Wir haben auch ein paar, also im Bereich so Verstärker, da würde ich ihn jetzt auch mit einsortieren, noch ein paar andere spannende Sachen. Ich bin schon, seitdem ich die Firma auf dem Schirm habe, und da war Wien ja auch gar nicht so weit weg, wo wir über die High-End vorhin gesprochen haben, schon mit dem Dirk Räke, der Hersteller Kanor. Da gibt es den Virtus A3 und da, das ist ein Hybrid? Ich glaube, es ist ein Hybrid, ne?
Ist ein Hybrider, ja.
Ja, okay, also Röhrenvor, Transistor-Endstufe bei denen und unglaublich schick. Ich mag das Design.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, Kanor experimentiert an der großen Frage herum, wie können wir die eierlegende Wollmilchsau für die aktuellen Zeiten gestalten? Weil das sind immer Verstärker, die ein sehr, sehr komplexes digitales Innenleben besitzen. Also da sind DA-Wandler, Streamer, weiß nicht, was alles eingebaut ist. Wirklich große Quellenvielfalt, die schon im Verstärker steckt. Das Ganze paaren wir mit einer Transistor-Endstufe, die ordentlich Leistung rauskloppt, irgendwie 250 Watt oder sowas an. Ausreichend Leistung. Und damit das Ganze ein bisschen in das Analoge hier und heute passt, gibt's dann eben die Röhrenvorstufe, die für den Sound sorgt. Und das haben die echt raus. Also diese Schmissigkeit und die Musikalität von den Geräten überzeugt mich eigentlich durch die Bank. Immer bei allen Geräten und bei allen Preisklassen. Weil die bedienen ja auch ein breites Spektrum von den großen High-End-Maschinen bis runter zu der neuen Serie, die wir zufälligerweise gerade auch im Test haben. Diese kleinen, flachen Flundern, die Vierer-Serie. Jetzt habe ich's.
Und ich höre es auch immer wieder gerne, bei einem unserer Autorenkollegen spielt die Phono-Vorstufe von Kanora.
Ja.
Ja, das ist sehr, sehr, sehr musikalisch. Wo wir gerade über auch Optik, aber auch Qualität und Anspruch. Ich hatte, wie das so üblich ist, auch unsere neue Ausgabe bei mir auf dem Coffee-Table liegen, so wie man das mit einer Fidelity halt macht. Und hatte einen Gast, einen weiblichen Gast, und die schlug das Heft mal so, blätterte so durch und guckte mal irgendwie gut, was ich so geschrieben hatte, aber blieb dann hängen an einem Gerät aus Schweden. Und zwar am Harmony Design Pre, den wir da drin haben. Und so, das ist aber schick. Also das war wirklich ein aufgeschlagen Bild gesehen, das ist aber schick. Das war so erstmal die Aussage dazu. Der ist ja recht reduziert eigentlich vom Design, aber hat so eine ganz hochwertige Anmutung. Und da ist, glaube ich, das Wort Design mal richtig angebracht.
Wirklich, ja. Die haben sich, ich weiß gar nicht, ob die sich da viel Gedanken gemacht haben oder ob die einfach ein Händchen dafür haben. Das ist, das Design finde ich so gelungen, dass es eigentlich nicht geplant gewesen sein kann, würde ich jetzt fast sagen. Weil das Gerät wirkt wirklich, das ist eine Retro-Komponente. Also wir reden von einem Vorverstärker mit einem integrierten DA-Wandler, der auch phonofähig ist. In Klammern, das muss man allerdings optional dazu kaufen. Für, sagen wir mal, verdaubaren Kurs, das ganze Gerät. Und dieses wundervolle Retro-Design wird konterkariert durch ein kleines Display, das irgendwo in der Ecke sitzt, sich dann aber auch äußerst zurückhält. Das zeigt wirklich nur in so einem 7-Segment, wollte ich gerade sagen, mit so einer Dot-Matrix natürlich, wenn man das heute so nennt. Also so Pünktchen wird kurz die Zahl des gewählten Eingangs und natürlich die eingestellte Lautstärke angezeigt. Mehr macht er nicht. Und ansonsten ist es ein wunderschön aussehendes, sehr analoges Gerät, das allerdings an der Rückseite ganz viele Digitaleingänge hat, sodass man sich über Adapter und sowas keine Gedanken machen muss. Egal, was man hat, man kann es anschließen.
Auch ein guter Kopfhörerverstärker drin.
Auch ein guter Kopfhörerverstärker drin, ja.
Also das heißt, dafür könnte man das dann auch nehmen. Wie gesagt, also angucken ist in der aktuellen Ausgabe drin. Ich hatte die Freude, ja, so ein Flashback zu haben in meine HiFi-Jugend, möchte ich sagen. Und gleichzeitig, das war noch zu kühleren Jahreszeiten, als ich die Geräte zum Test hatte, ich hatte den Musical Fidelity A1 da mit der LS35A, also britische Klassiker, sage ich jetzt mal wirklich. Die Kombi eines Vollverstärkers in Class A-Technik und eben der berühmten LS35A in der Musical Fidelity Ausgabe. Ja, was will man sagen? Also ich habe es angeschlossen, es spielte, es machte Musik und es machte Freude am langen Hören. Mhm. Und das für einen Kurs, der in Ordnung ist. Und der A1 ist ja, ich glaube, der ist minimal größer auch als das Original gewesen ist in den 1980er Jahren. Hat auch nicht ganz so viel Abwärme, aber ich kann euch sagen, das Ding wird warm.
Immer noch, ja.
Das Ding ja, der wird noch ordentlich warm. Und aber ich kann die Bedienelemente immerhin noch anfassen, was ich beim alten nicht immer konnte. Die waren nämlich auch mit warm geworden. Ein Kollege von mir hatte den alten originalen A1 und haben wir gerne mitgehört. Das Design ist das klassische Design, das finde ich gut. Die Fertigungsqualität ist gut. Also viel muss man gar nicht dazu sagen. Ein spannendes Paket britischen Retro-Hi-Fis, das auf eben aktuelle Fertigungsqualität gehoben worden ist und das wahrscheinlich sehr lange Spaß machen wird. Mit den Einschränkungen, die so eine LS35A, so sehr wir sie alle lieben, natürlich auch mitbringt. Ne? Also du hast nicht den grollenden Tiefbass bei einer Klassikaufnahme, der ist einfach nicht da. Aber wenn du länger hörst, da kannst du dich reinhören.
Ja.
Du kannst da so reintauchen. Und das hat mir dann schon sehr viel Spaß
gemacht. Verstärker, das wollte ich kurz anmerken, ja. Man darf eben auch nicht vergessen, dass die ursprünglich ja für die BBC als Nahfeldmonitor entwickelt wurde und eben genauso funktioniert.
Genau, das tut sie und deswegen nach wie vor kann sie hervorragend stimmen. Ich finde oder fand, das war meine Empfindung, dass wenn du davor sitzt, dieses Gefühl, dieses typisch britisch mittig hervorragend und der Rest so, naja, haben die irgendwie so hingekriegt, dass er doch nach einem kompletten Lautsprecher klingt.
Ja.
Und insofern finde ich da auch den nicht so kleinen Preis für einen kleinen Lautsprecher in Ordnung. Also er rechtfertigt das vom Klang her. Lautsprecher geht aber teurer, haben wir auch drin. Wir haben wieder was von Jörn Janczak gehabt, also von Tidal.
Mhm.
AP1, das sind dann so Preisregionen, die Dirk auch ganz vorhin mal angesprochen hatte in unserem Interview. Das sind dann Sachen, die machen einfach mal Spaß zu hören, / auch zu lesen und zu sehen. Es gibt sie. Wir hören sie für euch und holen mal diesen Eindruck rein. Ja, was kann die AP1?
Die kann eigentlich, wüsste ich nichts, was die nicht kann. Es ist als Lautsprecher eine Wuchtbrumme und zwar hat die trägt exzellente Gene in sich. Wer sich ein bisschen auskennt und Fidelity regelmäßig liest, wir haben das vor ungefähr 2 Jahren auch mal vorgestellt. Es gibt ja von Jörn Janczak eine Kooperation mit Bugatti, wo der denen einen sehr stylischen Lautsprecher auf den Leib geschneidert hat, die Royal. Und die AP1 ist im Grunde genommen der verkleinerte Ableger davon. Also es ist das Royal-Konzept mit deutlich vereinfachter Filterarchitektur und also die Royal korrigiert ja alles intern, so analog wie irgend möglich. Und da ist die AP1 dritter einen Schritt zurück, ist vor allem auch vom Design viel klassischer umgesetzt. Es ist ein klassischer Tidal-Lautsprecher, der oberedelst verarbeitet wird, ganz toll lackiert und ja, ein Erlebnis, vor diesem Lautsprecher zu sitzen. Wir hatten die große Ehre, wir hatten sie ja wirklich für fast 2 Monate im Hörraum und die bläst einem regelmäßig die Bodenplatte aus dem Gehirn. Wenn man damit Musik hört, kann man nicht aufhören.
Was ich spannend finde, ich war ja mal bei Tidal in der Fertigung, die ja in Deutschland stattfindet und in der Lackiererei. Also wenn das, was die an Lackschicht haben, ist bei anderen das komplette Gehäuse.
Ja.
Und das ist halt eben in Handarbeit und mit unglaublich vielen feinen Arbeitsschritten Da kommt dann irgendwo auch der Preis her.
Klar.
Aber du siehst es dem Lautsprecher auch an, dass der mit, das ist nicht der klassische Lack, den man von anderen Lautsprechern kennt. Das ist was ganz Eigenes. Der hat an sich eine Tiefe. Also auch physisch.
Wir waren, was heißt wir? Ich bin im Vorfeld des Tests, da konnte ich mir auch die Bugatti nochmal anhören, bin ich in dem neuen Firmengebäude von Tita gewesen, bei Köln. Und da waren einige AP1 in der Entstehung. Also die ist wohl, tatsächlich wird sie von den internationalen Distributionspartnern so gut nachgefragt, dass sie überhaupt keine Vorführbereit hatten, als ich da war, weswegen ich eigentlich da war. Und da konnte ich die eben auch im Entstehungsprozess sehen und konnte mal einen Blick nach innen werfen, mir diese Matrixstruktur anschauen. Und die ist, muss man fast, also innen fehlt natürlich die Lackierung und Veredelung, aber die ist von innen genauso geil wie von außen, auf gut Deutsch gesagt. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal bei denen, dass die wirklich keine Kompromisse machen an Stellen und Winkeln, wo man nicht hinkommt. Bedeutet nicht, dass da nicht Grips und Aufwand investiert wird. Und es ist natürlich, muss man dazu sagen, wenn wir über den Preis sprechen, der ist hier natürlich der berühmte Elefant im Raum. Aber wir reden hier von einem Produkt, das sich ganz bewusst auf einem eigenen Gleis parallel zum Markt bewegt, weil das ist in erster Linie ein Kunstwerk, das gleichzeitig aber auch als Lautsprecher exzellent funktioniert. Also nicht nur aussieht wie einer oder aussehen will wie einer, sondern auch einer ist, der allen anderen zeigt, wie es gehen kann. Ich glaube, wenn man so eine AP1 ordert, dann geht das damit los, dass man ein Gespräch führt, wie die konfektioniert und furniert und lackiert werden soll. Und dann gehen die an so ein Regal und holen die Holz oder es ist HDF, MDF, irgendein Tiralit heißt das Material, ja. Irgend so ein Compound aus verschiedenen Materialien. Dann ziehen die Platten raus und fangen an zu fräsen. Also der Lautsprecher wird auf Bestellung für einen gefertigt. Und das ist natürlich eine ganz andere Klasse als bei Boxen, die im Pappkarton kommen. Das ist auch hier nicht der Fall, dass der Lautsprecher steckt in einem gewaltigen, extra für den Lautsprecher designten Flight Case, aus dem wir den zu unserer größten Überraschung mit zwei Leuten, obwohl jede Box 160 Kilo wiegt, tiefenentspannt rausholen kann und hat da nicht das geringste Problem, weil das auch das ist vorher mehrfach erprobt und geübt worden, bis die Verpackung passte. So viel zur Boutique-Abteilung.
Ja. Also ein bisschen günstiger haben wir natürlich auch noch was in der aktuellen Ausgabe der Fidelity. Wir haben zwei magnetostatische Schallwandler, wenn ich es mal so zusammenfassen darf. Einmal ein Kopfhörer, einmal ein Lautsprecher. Das nur kurz erwähnt, weil es steht halt dann auch mit drin. Einmal von Sandy Audio, die so seit ein paar Jahren auch von sich reden machen. Der Peacock, das ist ein magnetostatischer Kopfhörer, der im HiFi-Bereich eher preislich die obere Mittelklasse ankratzt. Und dann haben wir noch den Magnepan für, ich glaube, um die 3000 Euro.
Paarpreis.
Das heißt also weit unterhalb einer, oder ja, aber weit unterhalb der Tidal beispielsweise. Und es ist ein echtes Zwei-Wege-Modell, was wir da haben. Also da auf jeden Fall mal reingucken. Was ich aber sehr spannend immer finde, und das ist vielleicht in den vergangenen Ausgaben auch schon durchgekommen, da ich ja selber auch durchaus Bewunderer japanischer HiFi-Fertigungskunst bin, auch was meine eigene Anlage angeht, war ich auch wieder interessiert daran, was Soulnode uns da Neues geliefert hat in dieser Ausgabe. Wir haben Phono-Enzerrer von Soulnode.
Ein Phono-Enzerrer für MM und MC. Und das ist eine Sache, die ich in letzter Zeit häufiger beobachte. Ich weiß gar nicht, ob man das einfach reinmacht, damit es an Bord ist, oder ob das wirklich international immer stärkeres Gewicht findet. Das ist dieser DS-Audio-Enzerrer für optische Abtaster ist mit an Bord. Das ist eine relativ sehr spezielle Angelegenheit, die aber ich habe, also DS-Audio-Eigentümer werden sich freuen, dass sie mittlerweile richtig Auswahl an Phono-Vorverstärkern haben. Und zu dem Soulnode kann man im Grunde genommen nur sagen, dass es ein waschechter Soulnode ist, mit allen Finessen, die der Kato eben so in seinen Konzepten da ausgeklügelt hat. Er klingt exzellent und es ist ein kleines Einser-Modell, also wer sich da ein bisschen auskennt, Soulnode hat ja drei Riegen. Also es gibt die 1er-Serie, die 2er-Serie, die 3er-Serie sind dann schon die richtig kostspieligen Luxusmaschinen. Und wir reden jetzt von einem 1er-Modell, das aber im Gehäuse eines großen Dreiers steckt. Also
der ist ziemlich groß, ja.
Es gibt nicht mehr diese feinen Rippen vorne. Er ist ziemlich groß und bietet für Soulnode-Verhältnisse für vergleichsweise kleines Geld einen exzellenten Klang. Also einfach ein unglaublich gut gemachter Boutique-Phono-Enzerrer, von dem man auf jeden Fall träumen kann.
Wenn du digital reingehst, dann haben wir einen DA-Wandler von PS Audio mit dabei, den ich übrigens, also bei PS Audio bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, was wir haben vorhin über Design gesprochen, was das Design angeht. Manche Gerätelinien, bei denen finde ich, naja, eher technisch, wenn ich es jetzt mal euphemistisch ausdrücken möchte. Und diese hier, die PMG Signature, 512 DAC heißt der, glaube ich.
Genau.
Das Ding ist schick. Also das.
Oh, die sehen irre aus. Also ich finde, die neue Linie ist mehr als gelungen. Sie tragen den PS Audio Fingerprint. Das muss man sagen. Das ist im Großen und Ganzen, ist es ein gut gemachter Aluminiumklotz, der nicht zu dick ist. Also es sind schlanke Geräte, so dass man auch drei Komponenten aus der neuen Serie, der neuen PMG-Serie, Paul McGone, der alte Gründer der Firma PMG, steckt da mit drin. Und die haben allerdings alle so ein Datenrad beziehungsweise Pegelsteller, je nachdem, was man gerade damit tut, in dessen Inneren übrigens wie bei Canor so ein kleines Display untergebracht ist, in dem man dann verschiedene Informationen sieht, Kilohertzzahl beim DA-Wandler manchmal, Pegel und so weiter und so fort, was eben, wie gesagt, je nachdem, welche Funktion er gerade erfüllt. Und das sieht, gerade wenn so zwei oder drei Komponenten übereinander stehen, finde ich das richtig stylisch, weil das minimalistisches Design ist, das aber trotzdem unglaublich schick aussieht und dann ganz wichtig LED-Beleuchtung hat.
Ja, es ist wirklich ein schönes
und,
Ding.
Man muss auch sagen, dass die Geräte im Inneren tipptopp aufgebaut sind. Also sie sehen atemberaubend aus, wenn man die öffnet. Übrigens kann ich auf ein Fauxpas hinweisen, wer das Bild vom Gehäuseinneren im Magazin sieht, das ist die Vorstufe, nicht der DA-Wandler. Da ist uns ein kleiner Zuordnungsfehler unterlaufen. Schäm, kommt nicht wieder vor. Okay. Die BU ist allerdings, die BU ist für den DA-Wandler geschmiedet. Mhm. Also, wer sich ein bisschen mit Elektronik auskennt, wird die Unwucht im Bild erkennen. Aber egal, das Gerät ist sehr, sehr analog aufgebaut, muss man sagen, obwohl es ja ein DA-Wandler ist und arbeitet intern. Das hat PS Audio schon länger mit DSD-Signal. Das bedeutet, alles, was digital reinkommt, wird sofort in DSD 512. Mhm. Das ist dann eben auch der namengebende Faktor umgewandelt. Und da benutzt Paul McGone, der ist so mit einer der Wegbereiter dieses Tricks. Da sind zwar Digitalfilter an Bord und am Ausgang gibt es auch noch ein non-invasives Analogfilter, das digitale Gezipper und Gejitter rausfiltert. Aber das ist eigentlich alles überhaupt nicht nötig, weil die ganze Verarbeitung im DSP und im DA-Wandler läuft ja im Megahertz-Bereich oben durch das DSD-Signal mit 22,2 Megahertz arbeitet der DA-Wandler intern. Und da sind wir, was so digitale Artefakte angeht, sind wir ganz weit weg vom Hörbereich. Mhm. Und das hört man dem überraschend sehr analog und geschmeidig klingenden DA-Wandler auch an.
Wenn du nochmal digital denkst und dazu das Gehäuse zehnfach verstärkst, bist du auch nochmal im Land der unbegrenzten Möglichkeiten so ungefähr, du bist bei Esoterik. Ich finde, die haben schon eine ikonische Gehäuseform geschaffen über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Man erkennt sie sofort. Das finde ich, also das ist immer, da muss ich sagen, Respekt, toll gemacht. Ist ein Streamer, also ein Netzwerkplayer, zu einem Preis, wo ich sagen möchte, okay, also vielleicht hole ich mir auch für den nächsten Urlaub dafür jetzt erstmal ein normales Wohnmobil. Muss man abwägen.
Ja, das ist tatsächlich, also ich meine, Esoterik sieht das Ganze auch eher sportlich. da darf niemand beleidigt reagieren, der dran vorbeigeht und sagt, oh, sowas kann ich mir nicht leisten, sind die völlig durchgeknallt, sondern das sind eben Maschinen, die mit dem Ansatz entwickelt werden, wir wollen von allem nur das Allerfeinste. Das geht bei den fast 2 Zentimeter dicken Gehäusewänden los, die das Ding wirklich zum, also es sieht nicht aus wie ein Panzer, es ist ein Panzer.
Definitiv.
Oder Panzerschränkchen. Ja, ja. Die Netztechnologie ist bei denen allererste Sahne. Der DA-Wandler, der verbaut ist, ist unglaublich. Und man kann alles auch noch aufbohren. Also man kann natürlich an diesen N1, den Streamer, auch noch das externe Netzteil mit dranhängen. Wir wissen alle, Esoterik hat auch eine separate Glocke im Geschäft.
Das käme noch dazu.
Nee, das könnte man sich noch oben drauf stellen, wenn man das wollte. Wobei man sich versichert sein darf, ein DA-Wandler dieser Güte hat all das jetzt erstmal nicht nötig. Und es gibt ja diesen psychologischen Effekt. Also wenn ich jetzt sage, ich verliebe mich in die neue Wilson Audio Biography oder in eine große Tidal Box oder in was auch immer und habe sowas zu Hause stehen mit geeigneten Endstufen, dann wäre das doch wirklich saublöd, wenn ich ein Apple TV dranhänge. Und da gibt's es gibt sie, die DDR-Wandler und die Streamer in dieser Klasse. So ungefähr, glaube ich, kann man das Konzept umreißen. Und wie gesagt, alles darin rechtfertigt diesen Preis auf seine Art und Weise. In Klammern muss man selber wissen. Aber die Komponente selbst ist ohne jeden Zweifel über alles erhaben, was die klanglichen Qualitäten angeht. Und vor allem so die Diszipliniertheit und den Schmelz, den die DDR-Wandler liefern. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Wir haben das auch auf der Messe wieder gemerkt. Es gibt halt diese ewig anhaltende Diskussion. Neue Entwicklungen für kleine Hersteller, gerade wenn wir im Digitalbereich uns umtreiben, bedeuten den Zukauf von Unmassen von Zertifikaten, von Logos, von es müssen Mustergeräte an verschiedene Hersteller wie Apple und Google. Ich glaube, die wollen gar keine Mustergeräte mehr haben, die ersaufen in dem Zeug. Aber wir haben das bei verschiedenen Herstellern erlebt, dass dann ganze Produktionslinien von fertig entwickelten Geräten teilweise 2 Jahre auf Halde liegen bei den Herstellern, weil die Zertifikate nicht reinkommen. Und das sind so Sachen, die bezahlt man da leider mit mittlerweile. Und je boutiqueartiger der Hersteller wird, umso härter knallt das natürlich rein, weil die Stückzahlen dann nicht wirklich die großen sind, weil wir merken, dass auch seitens unserer Leser, da sind wir immer dankbar für jedes Feedback, wir bekommen da oft reingeworfen, dass alles zu teuer geworden ist. Da muss ich auch mal klipp und klar sagen, das ist keine Entscheidung von uns, dass wir bilden mit unseren Tests und Vorstellungen nach wie vor den gehobenen Markt ab und in dem bewegen sich die Preise in dem Bereich, wo sie sich aktuell bewegen. Wir merken aber eben auch, dass auf der Messe ist es wieder ganz klar geworden, dass alle Hersteller rudern und versuchen dagegen anzukämpfen, weil wenn es überhaupt einen Trend gab auf der Messe, dann war das einmal Diversifizierung. Das hat man zum Beispiel bei Ever Solo gesehen. Die haben ja sehr, sehr erfolgreiche, äußerst bezahlbare Maschinen, die sich jetzt auch so ein bisschen aufsplitten und da gibt's auf einmal in der 8er-Serie gibt's eine Glock dazu und da kann man sich Netzteile dazu kaufen und so und kann sich diese gar nicht mal so teuren Geräte, ähnlich wie wir das eben bei Transrotor hatten, über die Zeit noch aufbohren und verbessern. Und so, das ist ein Trend und der andere Trend ist, dass versucht wird, wieder mehr für die Kaufklasse zu tun. Also insgesamt HiFi-Komponenten zu schmieden, die dann summa summarum niedrigere Preise tragen als die Vorgängergeneration, obwohl sie technisch verbessert wurden. Da zählt übrigens auch der PMG Signature 512 dazu, der DDR-Wandler. Wer diese alten großen Wave Ducks kennt von PS Audio, weiß, die kosten deutlich fünfstellig. Und wer den 512 in Betracht zieht, der merkt, dass der einen vierstelligen Preis hat. Das ist exakt die gleiche Entwicklung, dass man versucht, die Preise wieder nach unten zu drücken, um wieder, ja, sagen wir es auf gut Deutsch, wieder in den Markt zu kommen. Weil das ist ein großes Problem, wenn alle nur noch die Geräte kennen, weil man sie auf einer Messe mal gehört hat, wo man das Spektakel mitnehmen wollte, dann da hat kein Hersteller was von. Abgesehen davon, dass man auf der Messe selbst ein paar nette Gespräche hatte.
Ja gut, aber davon kann kein Hersteller leben, das ist richtig. Manche Geräte sind aber auch so groß, dass sie eben nicht auf allen Messen zu hören sind. Und du hast sie gerade angesprochen, die Wilson Audio Audio Biography. So, das ist, glaube ich, richtig, ne?
Ich hoffe, ich habe das gerade richtig gesagt.
Ich meine, ja, da waren wir tatsächlich bei der Produktvorstellung, aber die hat halt nicht in Wien stattgefunden, sondern in Utah.
Ja.
Und also die Bilder und auch die Detailfotos und was wir da haben, ist schon schick anzusehen.
Ja.
Also das ist schon einfach mal auch ein Statement.
Auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, es gibt mittlerweile sehr viele sehr, sehr teure Lautsprecher, die auch alle unglaublich toll klingen. Die Masse macht's in aller Regel. Also das sind einfach große, schwere Skulpturen, die Bass rausschieben können ohne Ende, ohne dass das Gehäuse auch nur im geringsten bewegt wird. Und schon bist du irgendwie so halb, zwei Drittel durch die Tür, muss man sagen. Und da war Wilson Audio ist dann natürlich so ein bisschen in die Defensive geraten, weil die gesagt haben, Leute, wir haben das Konzept mal erfunden. Also von uns stammt die Idee, Time Alignment in den Lautsprecher reinzubringen. Wie zum Teufel können wir das, okay, das werden die so nicht gesagt haben, aber wie können wir dagegen halten? Und die haben dann eben einfach die Grundkonzepte, die Grundzutaten ihrer großen WEM, Master Chronosonic, genommen und haben die gewissermaßen zu dem Kunstwerk umgestaltet. Also so mit von außen sichtbaren Zahnrädchen, an denen man die Alignment, also die Einstellung der einzelnen Treiber, das Verstellen auf den, damit die Frequenzen und die Wege am Hörplatz zeitgleich ankommen, das lässt sich alles mit so kleinen Zahnrädern machen und sowas, ist alles sehr, sehr kunstfertig umgesetzt.
Ja, wir haben da ein super tolles Detailfoto dazu im Heft. Also das finde ich, also dieses Foto an sich ist fast ein Kunstwerk, das ist echt klasse.
Ja, was auch spannend ist, ist, dass Wilson Audio insbesondere im Bassgehäuse völlig neue Wege geht. Naja, völlig neue Wege. Ist übertrieben, aber die Treiberarchitektur ist schon ein bisschen überarbeitet, so dass sie da auch nochmal eine ganz andere Performance liefert als die ironischerweise um einige Zentimeter höhere WEM. Mhm. Also das gewissermaßen berühmte ursprüngliche Modell ist das größere. Auch hier ist die kompakte, das ist übrigens bei Tidal Audio so, die Royal ist bedeutsam kleiner als die AP1 und ist trotzdem die Hausmacht, was man hört. Ne, und das haben die auch auf der Messe in München, da war er, der Fehler, auf der Messe in Wien.
Jetzt, da war er. Ja, wir müssen uns dran gewöhnen.
Ja, damit ist es abgehakt. Auf der Messe in Wien haben die den Lautsprecher in Einzelteilen vorgeführt und haben nochmal so ein bisschen diese wundervollen Details da illustrieren können. Daryl Wilson wurde da nicht müde, das Händlern und Vertrieben und Besuchern am Messestand am offenen Muster zu zeigen.
Mhm. Ja, aber ne, da, das ist auch das, was dir Greg in unserem Interview in dieser Folge ja auch gesagt hat. Du nimmst ein gutes Konzept und das machst du möglichst noch besser. Weil, ne, und versuchst auf Grundlage dessen, was du schon erreicht hast über die Jahre der Entwicklung, die da ja auch schon drinstecken, die Vorgängermodelle, das nochmal zu nehmen, zu rekapitulieren und zu sagen, und jetzt, was hat uns, wo sehen wir noch ein bisschen Luft und da setzen wir an. Und das ist schon spannend. Klar hat das auch ein Preisschild, haben wir schon drüber gesprochen vorhin. Aber es ist schon ein faszinierender Lautsprecher, muss man einfach sagen.
Ja, vor allem insofern, weil man möchte bei dieser Art des Konzepts, also des Entwicklungskonzepts, möchte man immer davon ausgehen, dass da nur noch winzige Schritte passieren können, weil wir verfeinern Details, aber wir erfahren das ja regelmäßig, gerade bei aktuellen Top-Produkten, dass die Sprünge nach vorn machen in der Klangqualität, also entdecken sie in ihren Tonträgern Dinge, die sie nie gesucht haben, könnte man da als Konzept drüber schreiben.
zu den Tonträgern kommen wir gleich. Das war ja bei jetzt in Utah, wo wir quasi zu Gast waren. Wir waren auch zu Gast in einem anderen Ort mit U, in Ulm, nicht ganz so weit. ATE Audio, also was für ein
Übergang. Ich wollte gerade sagen, Utah und Ulm in einem Satz, das finde ich spannend.
Ja, ist die Frage, wer auf welcher Seite da mehr drüber staunt. Das ist ein Hersteller von teilaktiven Lautsprechern.
Ja, sehr spannender Hersteller, wie ich erfahren musste. Der Herr Gerkensmeier ist ein Hans Dampf in allen Gassen, könnte man sagen. Vor allem ist er Treiberentwickler, der Spezialaufträge erfüllt. Insbesondere umtriebig in der Automotive-Branche, wo man ja oft das Problem hat, dass man einen möglichst high-fidelen Klang haben möchte, aber es ist praktisch kein Raum, um den unterzubringen. Und der hat eine ganze Serien von Treibern entwickelt, mit denen man zum Beispiel Motorräder beschallen kann oder wo dann an verrückteste Ecken in den Türen noch Treiber reinpassen. Und der hat vor Urzeiten auch eigene Lautsprecher entwickelt und ist jetzt vor einiger Zeit auf die Idee gekommen, unter seinem Stammlabel ATE einen eigenen teilaktiven Lautsprecher zu entwickeln. Das Konzept ist ein bisschen vertrackt, weil man muss der Top-Teil ist ja, da geht man mit dem Line-Signal rein, das wird verstärkt und dann muss man irgendwie wieder raus und mit einem Endverstärker wieder in die Endstufe rein. Da braucht man mal eine Grafik, um das verstanden zu haben, aber das Ergebnis ist über jeden Zweifel erhaben und auch da steckt natürlich wieder ein eigenentwickelter Treiber drin oder vielleicht sogar mehrere. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil wir haben uns sehr auf den Hochtöner des Konstrukts fokussiert, der so eine kreisrunde Fläche drin hat und deshalb aussieht, als wäre es ein normaler Kalottenhochtöner, aber in Wirklichkeit so eine Flächenmembran ist. Ganz vertrackte Geschichte, die der Kollege im Artikel auch ziemlich ausführlich durchleuchtet und wir waren ziemlich geflasht von dem Lautsprecher selbst. Also das Ding macht wirklich gute Laune, weil man eben genau das hat. Der Bass wird, Der Bass wird angetrieben. Nee, ich muss mich auch entschuldigen. Ich glaube, der Bass ist natürlich der aktive Teil und der Top-Teil ist das, was vom Verstärker angefeuert wird. Da hat man dann eben durch die Möglichkeit, dass man dazwischen noch einen Verstärker klemmt, auch so ein bisschen die Möglichkeit des Klangshapings wieder, ähnlich wie wir das bei AP-Akustik gesehen haben, Elektroakustik vor einiger Zeit im Test. Dieses Konzept scheint jetzt wirklich Schule zu machen und das freut mich, weil es ist ein sehr schönes Konzept.
Ja, und ist, glaube ich, sehr zugänglich im Verstehen, was steckt hinter so einem Lautsprecher oder so eine Entwicklung und ne, was habe ich da stehen wirklich? Was macht das?
Ja, schon. Also wenn man einmal die Anschlussdiagramm gesehen hat, dann ist das Konzept zugänglich, ja. Es ist natürlich dadurch, dass man zwei unterschiedliche Lautsprecherteile hat, die unterschiedliche Konzepte haben, ist das Ganze nicht so ganz simpel zu verstehen, weil es hat nichts mit dem klassischen Passiv oder der vollaktiven Box zu tun, die ja jeweils ein Zuführungskabel brauchen und damit ist der Drops gelutscht, sondern schon ein bisschen komplizierter, aber darum muss man sich selbst nicht kümmern. Das ist natürlich auch so ein Service-Ding des Händlers, / Herstellers. Es lässt sich umsetzen zu Hause, sagen wir es so.
Das ist ja jetzt nur ein Ausschnitt aus dem aktuellen Fidelity-Magazin, über den wir jetzt gesprochen haben oder über die wir jetzt gesprochen haben, über die Ausschnitte. Wir haben noch Reportagen drin, wir haben noch Service- und Technikbeiträge mit drin. Wir haben aber natürlich den Bereich Musik mit drin. Also das heißt, wir wollen ja auch mit diesen ganzen Geräten die Musik hören, die wir lieben. Und da haben wir in unseren Rezensionen immer wieder mal auch Tipps und Hinweise, was man denn momentan hören könnte, was mir ganz spontan jetzt aus der jüngeren Vergangenheit einfällt, kurz vor Aufnahme dieser Podcast-Folge, ist ja die neue Platte von Paul McCartney rausgekommen, The Boys of Dungeon Lane. Übrigens in einer sehr guten Vinylpressung. Ich finde, die klingt richtig gut. Die Songs sind stark und frisch und ziemlich rockig. Teilweise, ja. Finde ich. Also es ist sehr, sehr songdienlich, das Ganze. Weniger experimentell als dieses reine Solo, selbst eingespielte Vorgängeralbum 3. Das Ding ist schon richtig gut. Zitiert natürlich seine Herkunft, aber in frischer Art und Weise. Und wer dürfte es, also anders als Paul McCartney. Ja, also finde ich ein tolles Ding. Ich habe zwei Sachen noch mitgebracht, die sind vielleicht nicht so bekannt. Also eine Band, hatte ich vorher nicht am Schirm, Northcote heißen die. To Cherish heißt das Album. Das ist so, als ob jetzt der Boss Gitarrenarpeggien mit einem Fender Twin zu einer akustischen Hintergrundinstrumentierung spielt. Also ganz interessante Mischung eigentlich, sehr bodenständig, erdig, erstklassig produziert. Und zum Beispiel Lessons in the End ist so ein Gänsehaut-Song auf dieser Produktion, die ich wirklich als kristallklar wahrgenommen habe. Und das hat mir sehr gefallen. Übrigens auf dem deutschen Label Make My Day Records. Das ist ein ganz feines, kleines Label, über das wir schon mal hier gesprochen haben. Und die Band, wie gesagt, die haben 7 Alben in den vergangenen 10 Jahren gemacht und haben jetzt in Vancouver dieses Album aufgenommen. Und 11 Stücke, die scheren sich übrigens echt einen Dreck um Streaming-Algorithmen. Ne? Also die sind mindestens 3,5 Minuten oder auch ein bisschen länger. Sie tragen es einfach.
Richtig so.
Also da mal reinhören. Wer so ein bisschen, ich sag mal, pop-affiner, also noch pop-affiner unterwegs sein möchte, da finde ich die Pressung ein bisschen undynamisch. Tatsächlich, ich habe sie auch auf Vinyl, ist das neue Album von Metric aus Kanada, Romanticize the Dive. Die haben es ja immer mit extrem starken Hooklines, also sowohl bei der Sängerin Emily Haynes als auch bei den Gitarren, die haben. Jimmy Shaw, der Gitarrist, hat es auch mitproduziert. Es ist sauber und druckvoll. Tatsächlich finde ich es im Stream oder auf CD ein bisschen klarer als die Vinyl, muss ich jetzt hier an der Stelle mal sagen. Aber die Songs sind wieder sehr, sehr stark. Metric ist einfach eine Institution und die gehen auch auf Tour zusammen mit zwei anderen Bands, unter anderem Broken Social Scene. Da sind der Jimmy Shaw und Emily Haynes übrigens Gründungsmitglieder gewesen. Die haben jahrelang für die geschrieben. Und die gehen jetzt irgendwie gemeinsam auf Tour. Das finde ich ganz gut. Und dann kommt noch eine kanadische Band dazu, die Stars. Die sind so ein bisschen unterm Radar, aber haben auch so einen leicht jänglich poppigen Ansatz, wo man immer mitsingen kann. Die sind jetzt auf diesem Album nicht zu hören, aber das Tourpaket dann insgesamt. Das würde ich ja, euch ans Herz legen. Dann kommen im Herbst neue Alben von den Eels, wenn man, die gibt's ja auch schon seit 20 ja. Jahren, immer so ein bisschen abgespaced Alternative Country Rock, irgendwie so könnte ich das mal zusammenfassen.
Würde ich so durchgehen lassen, ja.
Ja, ne? Und dann kommt was von meinem Guitar Hero Johnny Marr, ein neues Album raus, der hat jetzt die Single Spin draußen, das ist ganz gut. Und was das ist jetzt sehr subjektiv und gerade eine Interpretation. Der ist ja seit Jahren quasi mit einem Artist-Modell des Gitarrenbauers Fender ausgestattet. Mhm. Dieses Video, das neue Video von Johnny Marr, zeigt explizit eine alte schwedische Hagström-Gitarre, die wahrscheinlich jetzt auf dem Gebrauchtmarkt noch teurer wird, als sie ohnehin schon ist, weil das ist dann Hagström noch made in Sweden. Seit vielen Jahren stellen die ja nur noch in China her. Ob das vor dem Hintergrund ist, dass die Firma Fender gerade so ein bisschen rundum steckt, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber die haben ich fasse mal ganz kurz zusammen, das ist vielleicht ganz interessant, in einem Säumnisurteil, so heißt es, glaube ich, richtig, in Düsseldorf. Sie haben gegen einen chinesischen Hersteller, der über eine der bekannten China-Direkt-Plattformen Stratocaster-Kopien verkauft, geklagt und haben gesagt, das darfst du nicht. Das ist geschützt, das darfst du nicht. Und die haben argumentiert, die Stratocaster ist eine Kunstform. Damit sind sie in den vergangenen Jahren immer wieder gescheitert. Das ist ein Gebrauchsmuster, das ist völlig in Ordnung, aber kein Kunst. Insofern gibt es kein Urheberrecht. Jetzt ist dieser chinesische Hersteller logischerweise, hat er wahrscheinlich auch noch nie was von Düsseldorf gehört und dem Gericht dort, nicht erschienen. Also, er ist nicht erschienen, kriegt Fender recht. Und auf Grundlage dessen haben die eine Anwaltskanzlei beauftragt, allen Vertrieben, allen Herstellern, allen Verkäufern, also das große T beispielsweise in Deutschland, aufzuerlegen, alle Kopien, egal ob von 90 bis 99.000 Euro, die so aussehen wie eine Strat oder eine Tele, zu vernichten. Und das versuchen sie gerade durchzusetzen. Und das hat in der Community nicht nur positive Rückmeldungen bekommen. Es gab ein Internet-Meme, was ich gesehen habe. Da war irgendwie ein Typ, der spielte auf seiner Fender auf seinem Bett im Halbdunkeln und dann kommt jemand die Tür ran, legt die Gitarre schnell weg und setzt seinen iPod, seinen Kopfhörer auf und hört Musik. So, und dann wurde ich hatte keine Fender in der Hand.
Ja, das ist also wirklich schon, das grenzt an Surreale, dieser ganze Vorfall, weil das eben durch einen juristischen Unfall im Grunde genommen verursacht wurde. Und jetzt sind natürlich, es gibt ja einen ganzen Berg kleiner Boutique-Hersteller, die natürlich alle die Fender-Formen benutzen, weil jeder, der in den Laden geht, um eine Gitarre zu kaufen, ich kenne das ja von mir selbst, der will entweder eine Gitarre, die aussieht wie eine Gibson, oder der will eine Gitarre, die aussieht wie irgendeine Fender oder vielleicht noch wie eine halbakustische von Gretsch oder so. Und damit sind wir dann aber auch schon am Ende der Palette der Formgebung, weil eine Gitarre einfach, was will man da machen? Gibt's nicht viel Spielweise.
Ja. Nein, du musst ja auch noch drankommen mit beiden Händen.
Das ist schon wirklich ein Ding. Und dann,
ich bin mal gespannt.
Meinst du wirklich, das hängt damit zusammen, dass Herr Marr sich nicht mal mit seiner legendären, es ist ja eine Jaguar, glaube ich, spielt der Name.
Das ist eine Jaguar, genau. Und vor allen Dingen ist das ja ein Artist-Model. Normalerweise machen die Artist-Models irgendwie in ihrer mexikanischen Fertigung. Dann ist es so ein One-Off-Ding. Und wenn die verkauft sind, sind sie verkauft. Und von Johnny Marr gibt's die jetzt in diversen Versionen schon. Jetzt im Augenblick, glaube ich, mit 3 Tonabnehmern oder 3 Pickups drin. Die werden auch immer regelmäßig teurer. Mhm. Interessant. Die kommen aus der US-Fertigung. Und dann eben schon, lass mich nicht lügen, weit über 10 Jahre gibt's eben Johnny Marr Modelle. Und also ich weiß es nicht, ob er das jetzt explizit so gemeint hat oder ob er einfach aus seinem Gitarkestra, was er ja zu Hause hat, mal eine andere Klampfe genommen hat, um ein bisschen anders zu klingen. Ich
war vielleicht nur sagen. So ein,
das ist auf jeden Fall
war vielleicht nur so ein Bauchgefühl oder so.
Kann sein, da liegt er meistens relativ gut, der gute alte Johnny. Mal gucken. Ihr habt jetzt einfach nur mal ein bisschen Diskussionsthema.
Ein kleines musikalisches Addendum habe ich auch, weil ich das momentan bei mir hoch und runter rassel. Und zwar ist vor einigen Wochen, aus sehr überraschend neues Album von Boards of Canada erschienen.
Yes.
Wer so ein bisschen in den Ambience-Bereich und in die eigentümliche Klangwelt von den Schotten, das sind zwei schottische Brüder, abtauchen möchte. Also mich hat das sehr, sehr gefreut, als ich gehört habe, dass die Boys mal wieder was machen, weil das ist das erste Album seit 13 Jahren. Mhm. Das letzte fand ich phänomenal, das die zuletzt gemacht hatten. Und ich muss aber zugeben, dass ich bei solchen Bands überhaupt keine großen Erwartungshaltungen mehr habe, so nach dem Motto, die haben wirklich einen Sound definiert. Mhm. Also wer sich ein bisschen mit Musikproduktion auskennt, es gibt heute haufenweise Plugins, die so alte VHS-Rekorder-Klänge und sowas imitieren, wo alles leiert und eiert. Und das ist zielt zu 80-90% auf Boards of Canada ab, weil die genau diesen Sound tonträgertauglich geschustert haben. Und ich muss sagen, ich war völlig geflasht, als ich die Platte aufgelegt habe, weil das geht schon damit los, dass der erste Song irgendwie mit einer E-Gitarre hochgradig komprimiert und natürlich schon in Sounddesign eingebettet und ein ziemlich grooviges Naturschlagzeug. Das sind so genau die beiden Klänge, die man bei Boards of Canada nie erwartet hätte. Und das Album hat an verschiedenen Stellen so Anleihen, wo man sagen muss, das ist was völlig Neues für die Schotten. Aber immer dann, wenn man sich im Kopf gerade damit abfinden möchte, dass es eben jetzt eine ganz andere Gangart ist, dann kommen so die alten gewohnten Klänge, die sich also, da so langsam aufbauen und reinfinden.
Muss ich
zugeben. Obergeil. Also ich habe das wirklich von vorn bis hinten runtergesaugt, wobei ich bei einigen Tracks wie gewohnt bei Boards of Canada nicht so richtig weiß, was sie der Menschheit damit sagen wollen. Aber es ist atmosphärisch und es macht gute Laune. Und ich habe mir die vorab die transparente Vinyl-Edition bestellt, übrigens. Wo wir vorhin bei Vinylpreisen waren. Immerhin kann ich mich damit trösten. Es war auf Bandcamp, kommt also vollständig der Band zugute.
Das ist gut. Ja.
Und ist tatsächlich bei dieser Art von Musik, Ambience, komme ich mit dem Plattenwänden nicht so richtig klar. Weil das ist tatsächlich, das ist so eine Klangdimension, das zieht einen so in das Album rein, nach 1-2 Hörminuten. Dass man dann richtig so ein bisschen rausgerissen wird, wenn man die Seite wechseln muss. Und das Doppelvinyl, weil das Album ist, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, 80 Minuten oder sowas, das ist spielerisch, weil das sind ja auch immer sehr lange Tracks. Und das passt natürlich nicht auf eine Platte. Also auch das ein richtig heißer Tipp und wird mit Sicherheit in meinen Klangempfehlungen in den Artikeln oder Klangbeispielen in den Artikeln demnächst auftauchen.
Mutmaßlich, ja, hattest du in Wien auf der High-End, um darauf nochmal zurückzukommen, musikalisch irgendwelche Tendenzen hören können oder du hattest wahrscheinlich gar keine Zeit, oder?
Doch. Da habe ich überhaupt nicht, da bin ich noch gar nicht. Es war also wirklich, man merkt, es gibt natürlich die audiophilen Standards, die man auf Messen spielt. Wegen der Vergleichbarkeit, muss man klipp und klar sagen. Man spielt I Want a Darker von Mr. Cohen und weiß, das können die Herrschaften vier Räume weiter, wenn sie ein bisschen Geduld mitbringen, auch noch mal hören. Und dann hat man so ein bisschen die AB-Möglichkeit. Aber ich habe in verschiedenen Räumen, also ich habe tatsächlich in den Räumen Sachen von Nirvana gehört. Ich habe verrückten Alternative und Indie-Rock gehört. Ich habe viel Elektronik gehört. Diese neuen Boards of Canada zum Beispiel war da noch kein Thema. Das Album war noch nicht draußen. Ja. Ich habe einmal an einem Kaffeetisch gestanden, irgendwo in den Fluren des Messezentrums und habe Notizen auf dem Handy niedergeschrieben. Man muss ja immer ich sehe da ja so viel, ich muss da immer regelmäßig mitschreiben, sonst vergesse ich alles. Und da lief im Hintergrund tiefenentspannt Sisters of Mercy aus irgendeinem Vorführraum. Da möchte ich hier mal an unbekannt Liebe Grüße loswerden. Das ist ein cooler Move gewesen.
Ja.
Und also musikalisch muss ich sagen, ist die Bandbreite gewachsen. Das liegt tatsächlich so ein bisschen daran, das darf man nicht vergessen, die Messe ist jetzt im Ausland.
Ja.
Das bedeutet, die Messe wird nicht mehr betreut und betrieben von den deutschen Vertrieben, sondern es sind die Marken da, die wir kennen und die wir aus München gewohnt sind. Betreiber der Stände sind aber jetzt die Hersteller. Weil die deutschen Vertriebe natürlich sagen, wieso sollen wir euch eine Messe in Österreich stemmen?
Klar.
Die sind alle da, also die Vertriebler aus Deutschland sind alle da gewesen. Ich habe mich mit vielen der alten Bekannten unterhalten, aber die Stände, also die einzelnen Räume werden jetzt von den Herstellern betreut. Und das merkt man dann auch sofort, die musikalische Bandbreite expandiert dann natürlich automatisch auch. Sehr, sehr spannender Effekt gewesen.
Finde ich eine gute Sache. Also es gibt ja durchaus, also grundsätzlich sehr positives Feedback über die Messe in Wien.
Ja.
Das, was ich gehört habe. Ich habe in den sozialen Medien zu Beginn, zumindest in den ersten beiden Tagen, relativ wenig wahrgenommen, muss ich sagen. Da war gar nicht so viel drin. Das ploppte dann so nach und nach auf. Aber es ist natürlich auch so, die Location an sich, da verlaufen sich natürlich auch erstmal ein paar Leute, aber es war trotzdem, glaube ich, ziemlich voll.
Erstmal ein paar Leute ist gut. Also ich bin die erste, also am ersten Messetag, darf ich verraten, hatte ich eine Handvoll Termine und ich habe 60% der Zeit mit Orientierungssuche verbracht, weil ich bin immer, das Gebäude hat einen gleichschenkligen, dreieckigen Grundriss. Mhm. Man kommt aus den Zimmern raus, läuft in die falsche Richtung. Man kommt aus dem Fahrstuhl raus, weiß nicht, wo man ist. Dann habe ich irgendwie am zweiten Tag, dachte ich so, ja, der Obermotz, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Mhm. Bin aus dem Fahrstuhl gekommen, war draußen auf einer Dachterrasse und so Geschichten passieren. Also das wird einige Zeit dauern, bis man die Orientierung hat. Ich glaube, ich habe viele Kollegen von anderen Medien getroffen und man hat immer, ach, hi, und wie geht's? Ja, und blablabla. Ach, übrigens, weißt du zufälligerweise, wo Pünktchen ist? Also alle waren ständig auf der Suche und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen die Social-Media-Stille, die am Anfang herrscht. Aber das ist, das habe ich vorhin im Gespräch mit Dirk Reke schon mal angedeutet, dieses, es zerläuft sich etwas und die Räume sind nicht ganz einfach zu finden. Da habe ich schon von ganz vielen gehört, hatten wir zum Beispiel IDC Klaassen, die haben von Fink Team den neuen Lautsprecher vorgestellt, eine süße Standbox, die mir unheimlich gut gefiel, namens Spot, das ist die Katze von Mr. Data auf der Enterprise. Und die haben gesagt, die wollen fürs nächste Jahr so Katzenpfötchen besorgen, die man auf den Boden kleben kann, so als Wegweiser in den Raum hinein und so. Und also alle Hersteller wissen das, alle Hersteller haben mitgenommen, wir haben sehr viel Platz in den Fluren und können Banner und Schilder und sonst was aufstellen. Das wird garantiert, wird es im nächsten Jahr drastisch anders aussehen als diesmal. Weil diesmal waren die Flure wirklich, da war ordentlich was los, aber die waren weitestgehend leer. Also nur ganz, 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 ganz wenige Hersteller haben davon Gebrauch gemacht, diese Fläche vorm eigenen Raum zu nutzen. Da war auch hier und da, habe ich vernommen, Gastronomie eingeplant, die dann am Ende nicht erschienen ist oder ganz woanders aufgestellt wurde und so. Es war, das sind so Kinderkrankheiten, die auf einer ersten Messe immer funktionieren, weil die High Society hat sich natürlich drauf fokussiert, sind alle mit ihren Räumen zufrieden, haben alle ihre Räume gefunden, spielen die Anlagen und das spielt natürlich die erste Geige. Ja. Und diese Schönheitskorrekturen werden im nächsten Jahr behoben und dann ist das garantiert eine super geile Messe, weil es ist modern, es ist groß, es ist, man fährt nach unten in den Keller, in die Ebene -2 und da sieht's aus wie auf einer IFA, man fährt ganz oben auf die 3 und da sieht's aus wie auf den süddeutschen HiFi-Tagen, kleine Zimmerchen mit hutzligen Vorführungen, wo man sich auch mal schön, da kann man sich auch mal schön hinsetzen und kann ein bisschen zuhören und sich was erklären lassen und so. Also es ist eine ganz große Bandbreite und dann gibt's eben auch so Messeräume und im Grunde genommen kann ich abschließend sagen, die Lobhudelei, die wir immer der Warschauer Show entgegengebracht haben, was das Anderssein gegenüber der MOC-Messe anging, das ist in Wien wirklich da und zwar viel kompakter als in Warschau. Also ich muss nicht durch die ganze Stadt reisen, sondern ich habe alles beisammen. Es gab auch verschiedene Außenlocations und so, aber auch das lest die Messe Nachschau, die Messe Nachlese, so heißt es.
Dafür, genau, sind wir ja auch ein Magazin und dafür kann man das dementsprechend auf der Seite und im Magazin dann noch lesen. Ich glaube, damit sind wir relativ rund, weil wir werden natürlich bis zur nächsten High-End noch einige Ausgaben des Fidelity-Podcasts haben und immer wieder mal darauf zurückkommen, davon gehe ich zumindest aus, und auch nochmal auf die HiFi-Tage, die dann jeweils woanders stattfinden, nochmal vielleicht eingehen, vielleicht uns auch dort treffen und direkt nochmal was mitnehmen. Also das ist alles immer relativ offen, weil wir unterhalten uns einfach über unser liebstes Hobby. Und ich hoffe, alle, die bis hierhin zugehört haben, haben da ein bisschen was draus mitnehmen können und können sich weiter drüber unterhalten. Und wir wollten kein Fender-Bashing machen, aber wir wollten es einmal mal kurz, glaube ich, erzählen. Es ist gesprächswertig und mal gucken.
Das ist tatsächlich eine interessante Geschichte, Also
finde ich.
Ich habe das auch gelesen und einmal so wie Spock eine Augenbraue gehoben.
In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Du bist Carsten Warnbeck, ich bin Frank Lechtenberg. Wir sagen tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.